Und es sind halt viele kleine Einzelteile und nicht sozusagen ein großes Ding, sondern das ist auch das Gute, dass man das anpassen kann auf die Möglichkeiten, die man bei sich hat.
Consilium Infectiorum, der infektiologische Klinik-Podcast mit Professor Matthias Plätz.
Ja, guten Tag, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich begrüße Sie zu einer neuen Folge von Consilium Infectiorum, dem infektiologischen Klinik-Podcast. Heute soll es um das Thema Antibiotic Stewardship gehen, etwas, was alle Infektiologinnen und Infektiologen beschäftigt. Und wir haben einen sehr erfahrenen Gast. Ich freue mich, dass ich Frau Professor Irit Nachtigall begrüßen kann. Sie ist Anästhesistin und Intensivmedizinerin. Sie hat zu dem Thema Antibiotic Stewardship an der Charité habilitiert und hat dann Antibiotic Stewardship klinikübergreifend im Helios-Verbund aufgebaut. Und seit 2024 leitet sie die translationale Forschung, Lehre und Kooperation der Vivantes Netzwerk für Gesundheit GmbH. Wir haben also jemand, der ABS von der Intensivstation sozusagen bis zum strukturellen Aufbau über verschiedene Kliniken geleistet hat. Und wir werden heute auch ein bisschen über die Widerstände sprechen, auf die man dabei stößt und wie man sie am besten umschifft. Herzlich willkommen, liebe Irit.
Vielen Dank, Matthias. Ich freue mich auf das Gespräch.
Ja, vielleicht zum Einstieg. Was versteht man überhaupt unter Antibiotic Stewardship?
Ja, das ist eine sehr tolle Einstiegsfrage, weil es ja sehr weit gefasst ist, was die Leute unter Antibiotic Stewardship verstehen und was die Maßnahmen sind, die da so umgesetzt werden. Das sind im Prinzip, kann man sagen, alle Maßnahmen, die darauf abzielen, dass Antibiotika rational eingesetzt werden. Und das sind sehr unterschiedliche Maßnahmen, wie das Erstellen von Leitlinien im Krankenhaus, die angepasst sind. Das sind Antibiotika-Visiten. Das sind alle möglichen sonstigen Maßnahmen, die man treffen kann, dass man so Deeskalationen vorantreibt, dass man Oralisierung vorantreibt. Und das sind halt viele kleine Einzelteile und nicht sozusagen ein großes Ding, sondern das ist auch das Gute, dass man das anpassen kann auf die Möglichkeiten, die man bei sich hat. Und am Ende des Tages zielt es alles darauf ab, dass wir die Antibiotika rationaler einsetzen und damit die Entwicklung von Resistenzen vermeiden lernen.
So erkläre ich das auch immer in Fortbildungsveranstaltungen. Genau die zwei Ebenen, die du gerade genannt hast. Es gibt das konkret am Krankenbett, was jeder Arzt sozusagen bei der täglichen Visite umsetzen kann. Und dann gibt es natürlich noch den Aufbau des ABS-Programms, der ABS-Strukturen, und wir werden über beides in den nächsten Minuten sprechen. Vielleicht beginnen wir mal mit den Strukturen. Da hast du ja wirklich eine beeindruckende Arbeit geleistet, die ich auch über die Jahre hinweg mitverfolgt habe. Wie bist du vorgegangen, als du damals zu Helios gegangen bist mit der Aufgabe, hier ABS zu implementieren?
Ehrlich gesagt war es gar nicht so eine richtige Aufgabe, sondern ich habe gemerkt, dass da ein Vakuum ist und in das bin ich reingesprungen. Oder es gab so einen Anfang, es gab eine AG ABS Surveillance oder Antibiotika Surveillance hieß die, und die hatten sich eigentlich vorgenommen, Leitlinien für Helios standortübergreifend zu schreiben. Es waren viele Menschen, die sich alle ganz gut auskannten, aber es war am Anfang so, dass eigentlich noch nicht so eine richtige Struktur drin war. Und ich habe dem vor allem Struktur gegeben und habe die gebündelte Intelligenz, die es bei Helios ja wirklich gibt. Also es gibt fantastische Mitarbeiter da, es gibt Mikrobiologen, es gibt Apotheker, es gibt Infektiologen, es gibt ABSler. Und die habe ich an einen Tisch gebracht und wir haben uns zusammengesetzt und haben angefangen, erstmal Leitlinien zu bauen und haben das mit den sogenannten Fachgruppen abgestimmt. Und das ist etwas, wo wir sicher auch noch viel darüber sprechen werden. Du hast es schon angesprochen. Wie bekommt man die Leute dahin, dass sie das auch nutzen? Und das war in den Helios-Strukturen sehr sinnvoll, weil es gibt für die einzelnen Fachdisziplinen Fachgruppen, die sich zusammentreffen. Das sind die ganzen Chefärzte oder leitenden Oberärzte, je nachdem. Und mit denen haben wir das abgestimmt. Also wenn wir zum Beispiel Pneumonie-Leitlinie gemacht haben, ambulante, nosokomiale Pneumonie, dann haben wir das mit den Pneumologen abgestimmt und haben die mitreden lassen. Und damit kriegst du dann auch die Implementierung. Wenn du dich einfach an deinen Schreibtisch setzt und sagst, hier ist eine Leitlinie und mach mal, das funktioniert einfach nicht, sondern du musst die Leute mitnehmen. Und das war eigentlich der Anfang, Das war natürlich am Anfang wahnsinnig aufwendig. Wir haben 23 Leitlinien gemacht. Wir haben dann auch einzelne kleine Tools gemacht zu den wichtigsten Antibiotika, Vancomycin, Dosierschemata. Wir haben angefangen, kleine Steckbriefe für die Erreger zu machen. Das war eigentlich der Anfang dessen. Und dann musst du die natürlich auch publik machen. Und dann musst du sie leicht erreichbar machen. Und das war die nächste Sache, die wir gemacht haben. Das war der sogenannte Antibiotika-Button. Und da haben wir mit einem Geschäftsführungsbeschluss damals festgelegt, dass auf der Startseite des Intranets in jedem der Helios-Häuser dieser Antibiotika-Button sein muss, wo man mit einem Klick auf die Antibiotika-Empfehlungen kommt. Also dann eben auf die Liste und dann musste man in der Liste suchen. Das war dann noch ganz lustig. Waren irgendwann so viele Empfehlungen, dass die auf zwei Seiten, also im Internet praktisch auf zwei Seiten, dann haben die Leute die zweite Seite nicht mehr gefunden. Solche Sachen musst du dann erklären und dann musst du da so einen Disclaimer reinbauen und so solche Sachen. Und das ist, genau, das war das, was wir gemacht haben. Und ja, das war der Anfang.
Also wir haben das genauso gemacht, muss ich sagen. Also auch jede Abteilung zu uns ins Besprechungszimmer geholt und haben die klinikinternen Leitlinien besprochen und haben gesagt, an der Stelle gibt es eine neue Leitlinie. Hier sehen wir es ein bisschen anders. Das ist eine unnötige Double Coverage, die man hier an der Stelle hat. Und genau, du nennst es Antibiotika-Button. Wir hatten das auch im Intranet. Also es ist spannend sozusagen zu hören, dass man eigentlich die gleichen Wege geht, obwohl man sozusagen damals noch gar nicht voneinander wusste. Und wenn du jetzt aber bei der Geschäftsführung zum Beispiel auch um Personal kämpfen musst, das ist ja auch ein Thema, was immer wieder diskutiert wird, dass Antibiotic Stewardship ja irgendwie nachweisen muss, dass es tatsächlich etwas bringt für die Patienten, dass es eine echte Qualitätsverbesserung ist, nicht nur auf dem Papier. Und das Niedrighalten von Resistenzraten ist ja so ein abstrakter Begriff, womit manche Betriebswirtschaftler gar nichts anfangen können. Wie hast du da argumentiert oder gibt es da Lieblingsstudien, die du da gern zitierst an dieser Stelle?
Ja, es gibt ja inzwischen wirklich viele Studien dazu. Es gibt Meta-Analysen, angefangen von der Schutz-Meta-Analyse, die schon vor einer Weile war, die Bauer-Meta-Analyse. Und es gibt ja auch inzwischen relativ viele Studien, die auch ökologische, ökonomische Aspekte haben, sowohl als auch. Und da kann man die Geschäftsführer relativ gut damit überzeugen, weil die Liegedauer verkürzt wird. Das ist ja immer das, was man nicht kann, was ich schon in der Charité versucht oder was wir in der Charité versucht haben, was sich nie beweisen ließ. Es macht die Antibiotikatherapie selber nicht billiger. Antibiotika sind inzwischen so günstig geworden, dass man mit den relativ wenigen Euros, die man da spart, eigentlich nichts rausreißen kann. Aber natürlich, wenn man die Patienten kürzer liegen, vor allem auf der Intensivstation, dann ist das natürlich eine extreme Kostenersparnis. Und also, wie gesagt, Kosten für Antibiotika, das ist es nicht so sehr. Natürlich, man reduziert die Menge der Antibiotika. Aber bei uns war es dann so, dass wir viel von Cephalosporinen auf Penicilline umgestellt haben, was ja eine der Klassiker ist, jeder ABSler liebt seine Penicilline und versucht möglichst alles damit zu machen und weniger andere Medikamente. Und die Penicilline waren zu der Zeit, als wir unsere Hauptuntersuchung gemacht haben und auch die Analysen bei Helios waren teurer als die Cephalosporine, sodass wir am Ende zwar ein Drittel Antibiotika gespart haben, aber beim Preis doch nur bei 15% weniger war, was jetzt sicher in der großen Menge Helios was ausgemacht hat, aber eben nicht so viel, wie man sich das gewünscht hätte. Vor allem, wenn man bedenkt, wie viel weniger Antibiotika wir gegeben haben. Und dann gibt es eine Lieblingsstudie von mir dazu, oder gibt es inzwischen viele Lieblingsstudien, aber das ist ja dieses die Reduktion von den Clostridioides difficile Infektionen und vor allem von den Rezidiven. Und das macht finanziell wirklich eine ganze Menge aus, weil jedes Rezidiv von Clostridioides difficile Fällen ja wirklich richtig Geld beim Krankenhaus liegen lässt. Und da hat Frau Gastmeier sehr schön eine sehr schöne Untersuchung dazu gemacht, wie viel Geld das ist. Das muss man natürlich auf sein eigenes Krankenhaus und das, was da ausgehandelt worden ist, übertragen. Aber es ist halt so, dass das nicht gedeckt ist, die Kosten, die du dafür hast. Und damit konnte man das dann ganz gut zeigen. Und wir haben das bei uns in den Krankenhäusern auch gezeigt, dass wir mit der Einführung eines Antibiotic Stewards, das waren so vier kleine Krankenhäuser auf dem Land, wo es ja auch immer ein bisschen schwierig ist, weil du halt nicht die volle Menge an Menschen hast, dass wir damit die Clostridioides difficile Infektionen halbieren konnten. Und das ist natürlich wirklich ein Wort. Also das, gut, das klingt jetzt so toll, das war von 30 auf 15, weil die haben da gar nicht so viele, aber wir haben halt vor allem auf die nosokomialen Infektionen geguckt. Und das ist halt, das macht für die kleinen Krankenhäuser eben schon ordentlich auch Geld aus.
Hm. Du hattest Verkürzung der Liegezeit angesprochen. Was meinst du, ist sozusagen das Entscheidende dabei, eine frühzeitige Oralisierung, um die Leute vielleicht eher entlassen zu können oder vielleicht auch eher von der Intensivstation auf Normalstation zu verlegen? Oder ist es tatsächlich auch die bessere, effektiv bessere Antibiotikatherapie durch eine frühe Intervention kurz nach Beginn sozusagen der Therapie?
Ich glaube vor allem an Ersteres, weil du ja dann Zweiteres anschließen kannst. Wenn du am Anfang geloost hast, wenn du am Anfang nicht richtig geschossen hast, das haben wir viel diskutiert. Wir beide kennen uns ja schon wirklich lange durch die nosokomiale Pneumonie-Leitlinie. Da wurde das ja auch viel diskutiert. Wenn du am Anfang den ersten Schuss sozusagen versemmelt hast, dann wird es halt danach schwierig, ne? Und wenn du da ganz frühzeitig schon intervenierst und wirklich frühzeitig die richtigen Antibiotika gibst, dann kannst du halt auch relativ schnell schmal werden. Und dann kommen wir eben noch auf etwas anderes, was wir noch nicht angesprochen haben, aber was ganz wichtig ist, ist, dass du eben nicht nur die Antibiotika einstellst, sondern dass du den Leuten auch hilfst bei der Diagnostik. Und auch da haben sich ja nicht nur wir, sondern auch ihr auch in diesen Leitlinien, die wir gemacht haben, Hilfe zur Diagnostik gemacht, weil da kann man ja manchmal wirklich interessante Dinge sehen, wie Blutkulturen abgenommen werden oder wie das Trachealsekret abgenommen wird oder wie der Urin weggeschickt wird oder wie lange auch mal, also das habe ich mal gesehen, war nicht so schön, der Stuhl dann auf der Fensterbank lag in der Sonne und darauf gewartet hat, dass er abgeholt wird und all solche Dinge. Und wenn man dann eben auch in den Häusern mal fragt, wisst ihr denn eigentlich, wann das Labor weggeht? Ne? Wisst ihr überhaupt, wann eure Proben weggehen? Da kann man eben auch schon viel weiterhelfen und die Diagnostik ist sicher auch eine ganz wichtige Sache in unserer Arbeit. Das gibt ja auch dieses Diagnostic Stewardship inzwischen, aber das ist eigentlich was, was wir beim ABS schon die ganze Zeit mitmachen, dass wir eben auch ganz viel Tipps zur richtigen Diagnostik geben, damit du am Anfang, wenn du breit geschossen hast, eben sehr schmal werden kannst nachher. Und ich glaube, ja, das Oralisieren ist es auch, aber das ist, wenn du am Anfang richtig gelegen hast, dann sind die Therapien ja inzwischen so kurz geworden, dass du da gar nicht mehr so viel reißen kannst. Also als wir beide angefangen, also du, wir relativ gleichzeitig wahrscheinlich, da waren das ja viel, viel längere Therapien, als du heute machst. Du wirst ja viel kürzer, weil du eben weißt, das ist gar nicht so nötig mehr, das so lang zu machen. Und auf der Intensivstation oral haben wir nie gegeben, wenn, dann war es eher, dass den Patienten halt schneller besser ging mit der richtigen Antibiotikatherapie.
Bleiben wir nochmal bei den Strukturen. Jetzt gibt es ja auch die ABS-beauftragten Ärzte und du hattest gesagt, ihr hattet schon Antibiotic Stewards sozusagen in den einzelnen Häusern. Wie hattest du das aufgebaut? Gab es in jeder Abteilung sozusagen einen Ansprechpartner, der nicht zwangsläufig der Chef sein muss? Das kann ja auch delegiert werden. Und in welchen Intervallen hattest du dann diese Ansprechpartner in welchem Format zusammengerufen?
Wir haben ja dann erstmal angefangen, auch vor allem selber auszubilden. Also es gab auch da dann Geschäftsführungsbeschluss oder sagen wir mal, es war kein Beschluss, aber es war sozusagen mit der Geschäftsführung abgesprochen, dass jede bettenführende Abteilung einen eigenen Beauftragten für Antibiotic Stewardship haben sollte und jedes Haus einen sozusagen Übergeordneten, der sich noch besser auskennt, weil dieser 40-Stunden-Kurs, den man da macht, um Beauftragter zu werden, das ist ja jetzt eher so, dass man ein Gefühl dafür kriegt, dass man jemanden fragen sollte, wenn es dann schwierig wird und dass man so die very low hanging fruits mit abernten kann. Und dann haben wir angefangen, eigene Kurse aufzubauen. Das war der nächste Schritt eben dieses ABS-Programms, dass wir Online-Kurse gemacht haben. Wir haben ein E-Learning, die Hälfte war E-Learning, die andere Hälfte war Online-Kurs. Und mir macht das ein Schmunzeln, weil ich habe natürlich für diese Kurse die besten Leute Deutschlands gefühlt, also zumindest für jedes Thema exzellente Leute zusammengekriegt, weil man nicht mehr fahren musste. Das war sehr getriggert durch Corona. Nicht viel war gut in Corona, aber dass wir viel mehr digitalisieren, das war eben gut. Und wenn man dann tolle Leute wie deinen Stefan Hagel fragt, ob er mal für eine halbe Stunde in den Kurs springt und einen Vortrag hält, sagt er meistens ja, ne? Wenn man ihn fragt, du Stefan, kannst du mal nach Berlin fahren und eine halbe Stunde einen Vortrag halten, da sagt heutzutage fast jeder nein. Und deswegen haben wir sehr schöne Kurse aufgebaut, die wirklich auch gut angenommen wurden von unseren Leuten. Wir haben das mitfinanziert bekommen vom Unternehmen und die waren wirklich sehr günstig, sodass es eben auch kein finanzielles Problem war, dass die Leute sich haben ausbilden lassen. Und dadurch, dass es auch nur 2 Tage dieser eigentliche Kurs war, war es halt auch relativ niedrigschwellig, dass die Leute sich haben ausbilden lassen. Und da haben wir dann alles, was wir fanden, das wichtig ist, reingepackt in die Kurse. Und dann wurden es eben immer mehr HBS-Beauftragte auf den Stationen mit dem dann bis zum Expert ausgebildeten ABS-Hausbeauftragten, der dann Ansprechpartner war, beziehungsweise wir haben auch regionale Strukturen. Du kennst Sabine Recknagel-Friese gut, die ist eben auch so eine Art Regionalbeauftragte, so die Rückfallebene, wo man dann eben nochmal nachfragen kann, wenn es wirklich schwieriger wird.
Und wie habt ihr sozusagen nach Leitlinie, ist ja ein Bestandteil von Antibiotic Stewardship, dass man die Kollegen regelmäßig über die Verbrauchs- und Resistenzdaten informiert. Wie habt ihr das umgesetzt?
Das machen wir, oder das war bei Helios, oder das ist immer noch bei Helios so, dass es in der Hygienekommission vorgestellt wird, sowieso zweimal im Jahr. Wir haben, es gibt ein sehr schönes Programm, schon lange. Es war ja Professor Rüden mal der Chef der Hygiene und auch dieser des ABS-Teils, das hatte er damals noch gehabt. Und die haben ein wirklich schönes Programm, wo man sehr plastisch die Antibiotikaverbräuche einerseits fürs Haus, für die Station, aber auch für die Region und fürs ganze Unternehmen angucken kann. Und natürlich ist Surveillance immer so eine ganz wichtige Sache, weil diese gefühlten Zahlen, du kennst meine Leidenschaft für Zahlen, gefühlte Zahlen sind immer was ganz Schwieriges, den Leuten zu sagen, ihr verbraucht mehr als die anderen, sagen die, nee, machen wir nicht. Und dann kommst du hin und sagst, ja, wir haben es jetzt mal mit anderen Urologien im Unternehmen verglichen. Ist es jetzt wirklich so, dass ihr von den Reserveantibiotika so viel mehr braucht? Habt ihr wirklich so viel krankere Patienten? Und dann gehen die Leute halt nochmal in sich und man möchte ja gerade in diesem Vergleich auch nicht ganz besonders, also wir haben das jetzt nicht mit der Geschäftsführung besprochen, das war wirklich eher, dass man versucht hat, die Leute zu erreichen und ihnen zu verstehen zu geben, dass es eben andere Zahlen gibt und gleich kranke Patienten und dass es vielleicht nicht unbedingt zwingend immer das Reserveantibiotikum sein muss. Und damit hat man die Leute eigentlich ganz gut erreicht und die Hygienekommissionen, da waren die oder sind die ABS-Beauftragten eben auch mit dabei und die kann man ganz gut erreichen. Und einzelne von uns, das ist ja auch immer so ein bisschen abhängig, wir haben das nicht so richtig mit Druck nur von oben gemacht, einzelne ABS-Hausbeauftragte machen da auch sehr viel. Marzia Bonsignore macht in ihren Häusern wirklich sehr viel. Jedes Jahr ein Fokusthema zum Beispiel, was sie dann weiterbildet. Aber das hängt dann auch sehr davon ab, wie viel die Leute machen.
Wir machen das ähnlich. Also zum einen besuchen wir sozusagen alle Chefs und stellen ihnen einmal im Jahr ihre Resistenz- und Verbrauchsdaten vor und überlassen es dann ihnen, ob sie es in ihrer Abteilung tragen wollen oder manche wünschen sich auch gleich, dass wir es in der Frühbesprechung machen. Das geht natürlich auch, aber es gibt auch einige, die haben gerne ein bisschen Vorsprungwissen gegenüber den Mitarbeitern. Und was du angesprochen hast, das Benchmarking ist ganz essentiell. Und da gibt es ja zwei Systeme. Es gibt ja die Antibiotika-Verbrauchssurveillance vom Robert-Koch-Institut. Und konkurrieren gibt es noch ADKIF. Das wurde von den Apothekern gemeinsam mit der Infektiologie Freiburg aufgebaut. Beide Systeme haben ihre Pros und Cons. AVS ist sicherlich verbreiteter. Und wir sind bei beiden Systemen angemeldet. Wahrscheinlich werden beide irgendwann mal zusammenlaufen und in ein großes System münden. Und wir haben auch unsere Antibiotic Stewardship beauftragten Ärzte in die Hygienekommission geholt. Also genauso wie du das auch beschrieben hast. Und wir nutzen die Hygienekommission auch, um einmal im Jahr für die ABS-Ärzte, wie es gefordert ist, dann so eine Fortbildung zu machen, so fallbasiert. Das kommt auch immer recht gut an.
Ja, mit AVS haben wir uns auch verglichen. Wir haben dann so ein bisschen geguckt, was passt besser zu unserem System. Zu unserem System bei Helios hat AVS einfach als Vergleichsportal besser gepasst als ADKIF. Auch ich sehe Vor- und Nachteile, aber dann haben wir ja noch so ein System aufgebaut mit einer richtigen Surveillance, wonach wir dann auch die Antibiotic Stewardship Peer Reviews gemacht haben. Wir haben dann so ein zentrales System gehabt und da floss in so eine Bewertungsmatrix eigentlich ein, wie viel MRSA hast du, wie viel prozentual mitgebrachte Clostridioides difficile zu nosokomialen Clostridioides difficile und dann die Antibiotikaverbräuche, aber eben so gewichtet, dass die, die wir gerne wollten, dass man da keinen nicht geschimpft worden ist, wenn die viel verbraucht worden ist, also ein hoher Verbrauch von Flucloxacillin hat jetzt nicht irgendwie ein Schimpfen, sondern das wurde dann, also unser Systemadministrator hat da wirklich lange mit uns daran gebaut und dann auch so Rate an Blutkulturen haben wir einfließen lassen, weil ich das auch ganz wichtig finde als Surrogatparameter für eine gute Diagnostik und das fand ich, das ist eben auch sehr interessant, auch wenn man mal so guckt, die Häuser, die relativ wenig verbrauchen, haben dementsprechend oftmals dann eben auch eine ganz besonders gute Anzahl, gute Menge an Blutkulturen.
Das ist richtig. Bei der Blutkulturdiagnostik habe ich mir auch schon überlegt, ob wir eine eigene Podcast-Folge mal zur Diagnostik machen, weil da ändert sich ja auch gerade viel. Also was ich vielleicht an der Stelle schon mal einfließen lassen kann, Ich habe ja auch immer in den Fortbildungen gesagt, man muss bei den Blutkulturen an zwei Punktionsstellen abnehmen, weil man ja da muss ja bei den niedrig virulenten Erregern wie Staph-Epi oder andere Koagulase, negative Staphylokokken, die Kontamination von der Infektion unterscheiden. Aber mittlerweile geht der Trend ja dahin, und da wird es auch eine ESCMID-Leitlinie geben, dass man alle 6 Flaschen aus einer Punktionsstelle abnimmt. Und wenn dann eben nur die erste Flasche voller Staph-Epi ist, dann weiß man, das ist eine Kontamination. Das erscheint mir auch plausibel, und wahrscheinlich ist die Compliance dann auch besser, wenn die Leute sozusagen alle 6 Flaschen aus einer Punktionsstelle abnehmen können. Wir wollen ja das Volumen haben, um die Sensibilität der Methode aufrechtzuerhalten.
Ja, und ich glaube, wenn du es einmal richtig, richtig ordentlich machst, wie ich lehre das immer wie eine kleine OP im Prinzip, ne, dass du richtig mit Mundschutz, damit du da nicht drauf öffnest. Ich meine, fast jeder von uns hat ein bisschen feuchte Aussprache. Wenn du dir einen Mundschutz aufsetzt, sterile Handschuhe anziehst, wie ein Lochtuch zum Beispiel, wenn du es zur Verfügung hast, finde ich optimal. Und einmal richtig super mit einer richtig schönen Vene, weil ich bin Intensivmediziner, da gibt es ja dieses You have to swell to get well. Wenn du dann so einen richtig aufgequollenen intensivmedizinischen Patienten hast, da bist du ja froh, wenn du eine gute Punktionsstelle gefunden hast. Und ab der zweiten, dritten wurde es dann eben wirklich schon eine ziemliche Katastrophe. Und ich glaube auch, dass unsere Qualität zunehmen wird dadurch, dass man nur noch einmal abnimmt. Also nur noch von einer Punktionsstelle eben all seine Flaschen abnimmt.
Das stimmt. Das glaube ich auch, dass das wirklich besser werden wird. Jetzt haben wir die Strukturen erschöpfend behandelt, glaube ich. Also alle Fragen, die ich an dich loswerden wollte, bin ich losgeworden. Und jetzt wird es konkreter. Wenn ich jetzt am Patientenbett bin bei einer ABS-Visite, und das ist ja so das Herzstück aus meiner Sicht von Antibiotic Stewardship, das am Bett stehen und mit den Kollegen über die Antibiotikatherapie sprechen. Worauf achtest du? Nach welchen Kriterien gehst du sozusagen, die du im Kopf hast, vor, um zu schauen, dass das hier wirklich eine rationale Antibiotikatherapie ist?
Ja, als erstes gucke ich mir mal an, ob sie überhaupt Diagnostik gemacht haben. Ne? Das ist immer das sozusagen die erste Frage. Also du guckst dir an, was läuft. Klar, was läuft und in welcher Dosierung. Und auch da, ne, Dosierungen, da kann man auch bei diesen Peer Reviews haben wir interessante Sachen gefunden, die wir ja nicht nur bei uns gemacht haben, sondern auch in anderen Häusern. Wenn zum Beispiel dreimal ein bestimmtes Medikament angesetzt war, dann muss man nicht glauben, dass das dann auch wirklich im 8-Stunden-Takt gegeben worden ist, sondern manchmal ist das dann zum Beispiel 8, 12, 17 und dann gab es eine lange Pause. Also ich gucke mir die Dosierung an, ich gucke mir die Uhrzeiten an, ich gucke mir dazu dann auch die Nierenfunktion an, weil die ja manchmal auch, wenn die das Gefühl haben, dass die Nierenfunktion schlecht ist, dann die Dosis schon reduzieren. Da muss man dann genau gucken, ob dann bei der GFR wirklich die Dosisreduktion so sein muss. Und dann gucke ich mir die Diagnostik an, und wenn sie keine gemacht haben, dann ist man natürlich ziemlich auf verlorenem Posten. Aber wenn sie welche gemacht haben, dann gucke ich mir mit den Kollegen zusammen die Resistenzen an, und dann überlegt man gemeinsam, ob man nicht doch schmaler werden kann. Ne? Oder auch bei einem unserer aller Lieblingsmedikamente, Tazobactam, also Piperacillin Tazobactam, ist es ja ganz oft auch, dass doch dreimal nur genommen wird und du das Gefühl hast, nee, da wäre jetzt viermal aber besser zum Beispiel. Das sind die Dinge, und dann gucke ich mir natürlich die Laufzeit an, wie lange läuft das schon. Und ich meine, das ist die sozusagen lowest hanging fruit, wenn dann das Antibiotikum wie so ein Bass bei dem Patienten immer noch im Hintergrund weiterspielt und du sagst, ja, CRP ist noch so ein bisschen da, aber ich meine, es ist doch schon toll gesunken und es geht dem Patienten noch so viel besser. Warum läuft das eigentlich noch? Und ich meine, da kann man eigentlich auch sehr viel gewinnen, indem man dann einfach die Antibiotikatherapie absetzt. Und oftmals geht das wirklich gut. Fast immer ab.
Da gibt es eine schöne Studie von meinem Freund James Chalmers, also Pneumologe in Dundee. Und das war damals publiziert, ganz einfach. In der Klinik wurden alle Antibiotika bei Pneumonie nur noch für 3 Tage aufgeschrieben. Und danach musste man sozusagen aktiv entscheiden, es geht weiter oder es war vielleicht gar keine Pneumonie. Wir wissen ja, es gibt ganz viele Differentialdiagnosen und die Pneumonie ist leider oftmals auch eine Verlegenheitsdiagnose. Und danach wurde auf der Intensivstation nochmal 4 Tage gegeben, also insgesamt 7 Tage, und auf Normalstation wurden nur nochmal 2 Tage gegeben. Und die konnten damit tatsächlich den Verbrauch nahezu halbieren, haben auch weniger Komplikationen gesehen, aber hatten klinisch sozusagen bezüglich der Pneumonie ein identisches Outcome. Also fand ich eine ganz schöne, einfache Studie. Das war noch nicht SAP gestützt, sondern die haben tatsächlich in der Papierkurve dann einen roten Stoppstrich gemacht, 3 Tage im Voraus. sodass jedem klar war, hier muss nochmal eine neue Entscheidung getroffen werden. Das sehe ich genauso wie du. Also das, die Therapiedauer ist die lowest hanging fruit, um den Antibiotikaverbrauch sinnvoll zu reduzieren.
Da haben wir, da kann ich noch sagen, auch noch was gemacht. Wir haben sogenannte Karteikästen für die Antibiotika gemacht, für die Antibiotikatherapie. Und da war eben auch eine für die Indikation vorgegebene Laufzeit. Und danach musste man aktiv wieder sozusagen neu starten oder verlängern. Oder man konnte beim Ansetzen gleich sagen, also wenn du jetzt eine Staph aureus Bakteriämie hattest, dass du dann halt nicht nur ein paar Tage deinen Flucloxacillin oder Cefazolin hattest, sondern das konntest du gleich so ansetzen. Es war jetzt nicht so ein festes Set, aber du musstest das eben aktiv tun, ansonsten wurde es abgesetzt. Das war am Anfang mal mit ein bisschen Widerstand und hat sehr, sehr viel Aufklärung gemacht. Wir haben ganz viel Aufklärung im Internet, kleine Filmchen, kleine, du kennst diese Wissenshäppchen, die wir gemacht haben, Wissenshäppchen dazu und Bildschirmschoner dazu, dass die Leute wussten, wir haben diese Antibiotika-Karteikästen mit vordefinierten, da hat unsere Unternehmenskommunikation wahnsinnig viel dazu gemacht. Und das ist übrigens auch ein Partner, den man nicht geringschätzen sollte, denn wir sind Ärzte, wir sind keine Kommunikatoren. Und das war eine ganz, ganz tolle Zusammenarbeit mit der Unternehmenskommunikation, die uns da wirklich sehr weitergeholfen hat, das vernünftig dann auch an Mann und Frau zu bringen, dass sie verstanden haben, warum wir das machen und was sie tun müssen, wenn sie nicht wollen, dass das Antibiotikum nach 5 Tagen automatisch stoppt. Und das sind, da kann man eben auch schon sehr viel gewinnen. Und natürlich, ne, Widerstände gibt es immer wieder, ich lasse mir das doch nicht vorschreiben und so. Aber Gott, das ist man lange gewöhnt, als ich angefangen habe. Da haben wir Antibiotikatherapie standardisiert oder überhaupt erstmal Standards reingebracht. Da sagen ja alle, ärztliche Entscheidungsfreiheit und so. Ja, immer mal wieder. Und natürlich darfst du deinen Kopf nicht ausschalten. Aber 80% kannst du standardisieren. Da gibt es exzellente wissenschaftliche Untersuchungen dazu.
Da hast du jetzt ein sehr schönes Thema angerissen. Darüber wollte ich nämlich genau mit dir sprechen, über kollegiale Widerstände und wie man da Überzeugungsarbeit leistet. Da kann ich dann auch von uns mal berichten. Wir hatten für Staph aureus Bakteriämie, ist ja sicherlich eines der Felder, wo man als Antibiotic Steward oder als Infektiologe wirklich auch Quod Vitam viel für den Patienten erreichen kann, wenn man da die richtige Therapie macht. Und wir mussten uns hier auch durchsetzen vor 10 Jahren damals in der Chefarztrunde oder Klinikdirektorenrunde. Und da gab es auch eine Diskussion, weil die berechtigte Frage von vielen Kollegen war, wofür brauchen wir einen Infektiologen? Wir wissen doch, dass es so funktioniert. Und das reicht doch, wenn wir das als Chefärzte wissen. Wir sagen das unseren Mitarbeitern. Wir haben dann tatsächlich immer wieder Patienten mit Staph aureus Bakteriämie, die zum Beispiel nur 5 Tage Cefuroxim oral bekommen haben und dann nach Hause gegangen sind und dann mit einer Aortenklappenendokarditis zurückkamen. Wir haben dann diese Fälle rausgezogen und haben die dann den Chefärzten präsentiert. Und dadurch konnten wir dann auch überzeugen, weil am Ende des Tages ist ABS ja auch Qualitätssicherung und alle Studien zur Qualitätssicherung zeigen, wenn man ein gutes Niveau erreicht hat und man hört damit auf, wird es auch wieder schlechter. Also man muss sozusagen die ganze Zeit am Ball bleiben.
Bevor es gleich spannend weitergeht, möchten wir Sie kurz auf unsere hochwertigen Patientenratgeber hinweisen. Geben Sie Ihren Patienten wertvolles Wissen mit nach Hause, von A wie Abszesse bis Z wie Zöliakie. Mit über 50 verschiedenen Patientenratgebern, teilweise auch in andere Sprachen übersetzt, unterstützen wir Sie in Ihrem Behandlungsalltag. Fordern Sie die Patientenratgeber kostenfrei unter kontakt@infectofarm.com an. Die E-Mail-Adresse und den Link zu den Patientenratgebern als Download finden Sie auch in den Shownotes. Jetzt wünschen wir Ihnen weiterhin viele interessante Minuten mit dem infektiologischen Klinik-Podcast des Consilium Infectiorum.
Und etwas anderes, wo wir auch noch etwas zögerlich sind, weil das eben gefühlt die Therapiefreiheit beschneidet, das ist dieses restriktive Handhaben von Reserveantibiotika, also dass die wirklich freigegeben werden. Ich glaube, dass der gemeinsame Bundesausschuss da momentan uns wirklich einen großen Dienst erwiesen hat, dass er eben sagt, diese Reserveantibiotika, die können eigentlich nur wirklich eingesetzt und vergütet werden. Über Vergütung, soweit sind wir ja leider noch nicht in der politischen Diskussion, aber der Weg geht dorthin, wenn Qualitätsmaßnahmen erfüllt sind. Dazu gehört ein Vier-Augen-Prinzip. Und das zweite Augenpaar sollte eben einem Infektiologen, Mikrobiologen oder ABS-Experten gehören. Und wir haben es tatsächlich so im Haus, dass wir alle Reserveantibiotika für 24 Stunden vorrätig haben. und die können dann aber eingesetzt werden. Wir haben einen 24/7-Rufdienst, also einen telefonischen Rufdienst, der das dann auch freigeben kann. Und dann wird das auch weiter überprüft. Aber eigentlich dürfen diese neuen Reserveantibiotika, also Ceftazidim, Avibactam, Ceftriaxone, Tazobactam etc., darf eigentlich ein Kliniker ohne Infektiologen nicht einsetzen bei uns. Ich weiß nicht, wie habt ihr das bei Helios gemacht?
Ganz genauso. Aber da kann ich gar nichts dazu fügen, gar nicht viel ausführen. Das ist ganz genauso. Also du musst dich mit jemandem, der in Infektiologie, Mikrobiologie oder ABS geschult ist, rücksprechen. Anders geht's nicht. Und es ist auch vorrätig. Es gibt auf der Intensivstation oder auf den Intensivstationen jeweils ein Depot, wo man sich das dann auch herholen kann. Aber es gibt schon eine Diskussion. Es gibt eben bei uns jetzt nicht in jedem Haus einen 24/7-Rufdienst. Aber es gibt eigentlich immer Ansprechpartner, die man dafür dann identifizieren kann, mit denen man das rücksprechen muss. Und es gibt ja auch von den externen Laboren, Mikrobiologien, die man anrufen kann und fragen, ob das auch wirklich so ist. Und was ja auch zwingend ist, bevor du eins der Reserveantibiotika einsetzen möchtest, ist ein Antibiogramm, was darauf hinweist. Du sollst es ja eben nicht als erste Maßnahme einsetzen, sondern du solltest das erstmal haben. Und ich meine, wir sind uns da, glaube ich, auch einig, dass das Einsetzen von diesen Reserveantibiotika auch nicht so easy ist, denn es ist ja leider nicht eins für alle, ne? Also es ist halt nicht das eine, was eben für alle geht und schon gar nicht für jeden Erreger und nicht für jede Beta-Lactamase oder Carbapenemase, sondern du musst dich da schon ganz gut auskennen. Und die Hoffnung war ja mal, dass eins von den neuen dann, wie man einfach nehmen kann, wie damals Meropenem, was ja irgendwie, als man es eingeführt hat, einfach konntest du ja eigentlich immer geben. Ist ja leider auch nicht mehr so. Carbapenemasen in Deutschland sind auf dem Vormarsch und deswegen müssen wir gerade bei diesen Medikamenten wahnsinnig aufpassen, dass die uns nicht auch durch die Hände rinnen, wie es Antibiotika vorher getan haben, ne, die wir sehr unkritisch eingesetzt haben. Und ich bin jetzt eben leider schon so alt, dass ich den unkritischen Einsatz von Antibiotika wirklich an verschiedenen Arbeitsstellen noch erlebt habe, wo man sich über diese Resistenzen ja Ende der 90er, Anfang der 2000er gerade erst angefangen hat, so richtig Gedanken zu machen. Und wir haben damals gezüchtet, was wir konnten, ne? Also das gar nicht böse, aber das war lange viel Reserveantibiotika, gerade Meropenem, das ging ja, war ja super, nebenwirkungsarm und eigentlich alle Erreger drin. Und das war der absolute Lowbrainer für jeden Kliniker.
Da hatten wir auch schon mal darüber nachgedacht, ob wir die Carbapeneme auch erst nach infektiologischer Rücksprache freigeben. Ich kenne einige Kollegen, die haben das wirklich durchgezogen. Also die habe ich auch sehr bewundert. Wir haben uns dann aber dazu entschlossen, dass man das quasi bei 15% ESBL-Rate zum Teil von den Patienten, die in die Klinik kommen, haben wir selber bei uns publiziert, nicht guten Gewissens machen kann, dass es auch schwer zu begründen ist. Aber was wir jetzt machen ist, da hilft uns auch die IT, wenn wir sehen, dass Meropenem zum Beispiel länger als 7 Tage gegeben wird oder wir haben jetzt schon auch länger als 3 Tage, dass wir recht früh intervenieren können, ob es das richtige Antibiotikum ist, dann werden die Patienten gefleckt und dann gehen wir quasi gezielt nicht auf die Station, gucken uns alle an, sondern wir gehen gezielt zu den Patienten hin, die eben ein Meropenem angesetzt bekommen haben. Ich glaube, da hilft uns die IT wirklich sehr. Wir haben ja nicht so viel Personal, dass wir quasi alle Stationen visitieren können.
Das wollte ich gerade sagen, für die Personalsparung und man muss auch sagen, auch für die Freude an der Arbeit, weil ich meine, jeden Tag über alle Stationen schlappen und sich jede Antibiotikatherapie angucken, das ist ja auch was auf Dauer jetzt, sagen wir mal, nicht hundertprozentig befriedigende Arbeit ist. Wenn man aber gezielt durch die IT-Systeme und durch die Daten, die wir da inzwischen haben, das wirklich gezielt einsetzen kann, macht das auch eine andere Arbeitszufriedenheit, weil man sich dann wirklich auf die Patienten konzentrieren kann, die einen brauchen. Wir haben einen ganz tollen Kollegen, der in einem kleinen Krankenhaus arbeitet, der alle Antibiotikatherapien bei sich sieht. 140 Bettenhaus, er ist der ABS-Experte im Haus, Infektiologe glaube ich inzwischen auch. Und der kriegt alle zugeschickt. Der filtert das jetzt nach perioperativer Prophylaxe, die sieht er jetzt nicht. Aber er sieht alle Antibiotikatherapien und kann sich das dann angucken und mit den Kollegen Rücksprache halten. Er sagt, je öfter er das macht, je länger er das macht, desto weniger Rücksprache muss er halten. Aber es ist leider im ABS ein bisschen wie in der Hygiene, man muss das immer wieder nachschulen. Das ist, als würde das Wissen nach der Zeit aus den Köpfen rausdiffundieren, wenn man zu lange nicht geschult hat. Das ist ein bisschen traurig, weil wenn man die Leute dann dran erinnert, dann fällt es ihnen doch wieder ein, dass sie das auch alles schon mal gewusst haben. aber es ist noch zu wenig Aufmerksamkeit darauf. Und vielleicht können wir da auch gleich schon jetzt mal ein bisschen politisch werden. Ich glaube, ABS muss viel mehr gelehrt werden, auch bei den Studierenden. Das muss viel tiefer verankert werden, auch im Curriculum. Denn das ist ja in den meisten Universitäten sowas auseinandergezogen ist. Der Pharmakologe lehrt es ein bisschen und der Kliniker lehrt es ein bisschen und der Mikrobiologe lehrt es ein bisschen. Es braucht auch für die Universitäten ein Curriculum. Aber es ist, darf ich da gleich mal zurückfragen, wie ist das in Jena?
Also wir haben in Jena einen Block, in dem wir Vorlesungen halten und da ist tatsächlich eine ABS-Vorlesung dabei. Das sind aber nur 45 Minuten, weil in diesem Block, wir haben nur 7 Slots, die wir da füllen können und da haben wir uns genau überlegt, was wird quasi nicht gelehrt. Wir wollten auch nicht das wiederholen, was die Mikrobiologie schon gelehrt hat vorher oder die Pharmazie. Deswegen haben wir uns auf die klinische Anwendung fokussiert und ABS ist sozusagen eines davon. Aber du hast vollkommen recht, das ist deutlich zu wenig. Und wie so oft in einem interdisziplinären Fach ist immer schwierig sozusagen, wann man in der studentischen Lehre mit diesem Fach dann kommt, weil das ja viele verschiedene andere Bereiche berührt. Ich denke, je später im Studium, desto besser, wenn man schon recht nahe sozusagen am Patienten ist. Das ist das, was Herr Rottloff immer gesagt hatte, bei dem ich damals noch Mikrobiologie hatte und ich habe mit ihm auch später Kurse gemeinsam gemacht. Auf der anderen Seite würde man sich wünschen, dass dieses klinische Denken schon früher verankert wird, weil ich bemerke das ganz oft, wenn die Studierenden dann kommen und die kommen bei unseren ABS-Visiten mit auf die Intensivstation, die verhaspeln sich dann oft im theoretischen Wissen, weil sie dann glauben, irgendwie mit Bakterienspezies und dann überlegen sie, wo die intrinsischen Resistenzen sind etc. Aber dieses klinische aus Unsicherheit heraus Entscheidungen treffen und dann sozusagen mit mehr Informationen die Entscheidung immer greifbarer zu machen, das ist diese Denkweise, die lernen sie eben, finde ich, nicht, wenn sie am Anfang mit sehr viel theoretischen Faktenwissen zugeschaufelt werden. Da geht das ein bisschen verloren und man muss sich das als Berufsanfänger, so ging es mir zumindest, dann irgendwie neu strukturieren, sodass man es wirklich sinnvoll abrufen kann. Also insofern ist es vielleicht sogar besser, dass man sie frühzeitiger daran führt, aber das ist ja auch Ziel der neuen ärztlichen Approbationsordnung, dass man eben nicht einen riesen Theorieblock am Anfang hat und dann kommt die Praxis, sondern dass Theorie und Praxis schon immer mit Hand in Hand gehen und der Praxisteil sozusagen immer größer wird. Die Idee ist gut, nur wie man das tatsächlich dann umsetzt, das glaube ich ist ganz schwierig. Also damit kämpfen wir auch.
Ja, und ist auch nicht immer nur. Also ich war ja vorher in der Charité und habe da in dem Modellstudiengang gelehrt, wo ja dann dieses Pool auch ist und so eben ganz viel am Patienten und sehr viel praktisch und lehre jetzt an einer Universität, die, sagen wir mal, verschulter ist. Die haben da aber mehr Unterricht und die haben vor allem mehr Unterricht am Krankenbett. Es ist eigentlich ein klassischer Studiengang, aber sie sind sehr viel am Krankenbett, aber da kommt es dann natürlich auch drauf an, wer lehrt es und wie lehrt er es. Und da glaube ich, ne, wenn du dann die Studierenden mit den Kollegen auf der Station zusammentust, die es selber auch nicht perfekt können, weil du ja auch nicht überall sein kannst oder deine Mitarbeiter, dann geht das eben auch nicht so richtig in die richtige Richtung. Ich glaube, so in der Mitte des Studiums, also nach dem Physikum und den ersten beiden Semestern, wo man ja dann Mikrobiologie, Pharmakologie lernt und dann so die ersten Schritte in die Klinik macht. Ich glaube, da muss es hin und dann muss es aber auch immer wieder repetitiv sein. Also das nur einmal zu lernen in so einem Block, sondern du musst im Prinzip in jedem Fach musst du jemanden haben, der dann einmal schön, ne, Harnwegsinfekte bei den Urologen lehrt Pneumonie bei den in dem Fach und dass du dann immer wieder kommst und sagst, und hier sind übrigens für diese Erkrankung die ABS-Maßnahmen, etwas, was wir ja auch, also wir beide genau zusammen eigentlich für die Leitlinie gemacht haben, dass wir eben auch für die nosokomiale Pneumonie ABS-Maßnahmen empfohlen haben. Und das musst du eben bei jeder Erkrankung eigentlich wieder machen, dass du, was sind die ABS-Maßnahmen für diese Erkrankung? Also ich glaube, da ist noch ganz viel Platz, was wir da machen müssen in den nächsten Jahren.
Wir hatten da mal ein BMBF-Projekt gemeinsam mit Frau Gastmeier, das nannte sich RAI, also rationale Antibiotikatherapie durch Information. Und da hatten wir auch lange überlegt für eine Kaffeetassen, was wir auf die Kaffeetassen drucken. Also, und das war dann sozusagen im Kopf, wie gehe ich bei einer Antibiotikatherapie vor? Also ganz einfache Sachen, die man an einer Hand abzählen kann. Erstens Diagnostik vor Therapie. Sie darf natürlich die Therapie nicht verzögern, aber Blutkulturen geht immer. Dann zweitens empirische Therapie nach Leitlinie. Und dafür brauche ich ja wiederum den Fokus. Das ist ja ganz wichtig, dass man sich die Fokusfrage stellt, dass man sich dann auch die Frage stellt, kann der Chirurg mir an dieser Stelle helfen? Es wird ja vom Internisten oft vergessen, dass sozusagen die Hälfte der Infektionstherapie die mechanisch Entfernen des Fokus ist, wo immer der auch ist, also Katheter ziehen oder einen Abszess trainieren etc. Dann die Therapie für 3 Tage erstmal ansetzen. Das wussten auch viele Studenten nicht. Also, dass man, wie lange eine Antibiotikatherapie laufen muss, bevor man die Wirksamkeit beurteilen kann und anhand welcher Parameter man sie beurteilt. Und dann nach den 3 Tagen sozusagen entscheiden, ich setze die Antibiotika ab, weil ich mich initial in meiner Diagnose geirrt habe, es war gar keine Infektion, oder ich kann schmaler werden, weil ich Befunde habe, der Patient anspricht, oder ich muss eben breiter werden, weil ich Befunde habe, die mir sagen, dass ich den zugrunde liegenden Erreger nicht adressiert habe. Und das im Zweifelsfall sozusagen, wenn ich nicht weiß, wie lang 7 Tage in der Regel ausreichend ist. Und dann halt die Ausnahmen. Aber das sind so die ganz einfachen Dinge, von denen ich glaube, dass die wirklich jeder Studierende sehr, sehr früh begreifen und verinnerlichen sollte. Absolut. Aber du hattest noch einen weiteren Aspekt vorhin angesprochen, da habe ich mich sehr gefreut, nämlich Diagnostic Stewardship und die richtige Diagnostik. Habt ihr da auch Programme aufgelegt?
Das wird gelehrt in den Kursen und wir haben auch diese, genau wie wir die Handlungsempfehlungen für bestimmte Krankheiten hatten, für bestimmte Infektionskrankheiten hatten wir eben auch alle möglichen Hilfsmittel im Intranet, wie man die richtige Diagnostik abnimmt. Und da haben wir sehr, sehr viel Lehre gemacht. Also wir haben vor allem extrem viel Lehre zum richtigen Abnehmen von Blutkulturen, was wir ja vorhin schon hatten. Wann nimmst du sie ab? Und diesen alten Zopf, dass du Blutkulturen abnimmst, wenn der Patient auffiebert. Ich meine, das haben wir in der Uni gelernt. Aber wenn man sich das jetzt nochmal überlegt, ich meine, woher sollst du wissen, dass der gerade auffiebert? Ich meine, das war so ein Dogma. Das wurde also wie so ein Gebetsmühlenartig gelehrt. Und dann hast du einen Patienten vor dir gehabt und du wusstest ja nicht, fiebert der jetzt gerade auf oder kommt da noch was? Und deswegen, also da haben wir eben sehr, sehr, sehr viel Lehre gemacht, sind wirklich über die Lande gefahren. Und da hat auch dann wieder das Corona viel geholfen, weil wir dann viele Dinge eben auch online gemacht haben. Wir haben online kleine Tools gemacht, kleine Erklärvideos gemacht und eben diese Wissenshäppchen gemacht. Und es gibt immer noch eine sehr ausführliche Seite im Intranet bei Helios, wo solche Dinge eben genau erklärt werden. Wie nehme ich das ab? In welches Gefäß mache ich es? Und all solche Dinge. Da haben wir auch ziemlich viel Erfahrung, auch unserer Mikrobiologen vor allem reingesteckt, von denen wirklich ganz tolle da waren, sind.
Ich glaube auch Kultur, also überhaupt Bakterienkultur ist immer hilfreich, wenn die Präanalytik stimmt, was du gerade gesagt hattest. Was wir auch, kann ich auch aus dem Nähkästchen plaudern, wo wir Dinge entschieden haben, die wir im Nachgang am liebsten wieder zurückgenommen hätten. Das sind zum Beispiel auch Multiplex-PCR oder bestimmte serologische Marker. Also am schlimmsten ist Galactomannan. Wir hatten ja damals die S3-Leitlinie nosokomiale Pneumonie. Da gab es die ersten Daten, die gezeigt haben, Aspergillus-Infektionen treffen nicht nur den transplantierten oder den hämatologischen Patienten. Wir wissen, es kann nach einer schweren Influenza auftreten. Wir wissen auch, ein Leberzirrhotiker, der hat so eine Phagozytose-Schwäche, wenn der lange liegt, kann der auch eine Aspergillose entwickeln. Und deswegen war es auch richtig, dass das in die Leitlinie kam. Aber da Aspergillus eben selten wächst und da gibt es diese serologischen Marker und Intensivmediziner sind oftmals sehr SOP-getrieben. Und dann hatten wir auch eine Station, wo dann regelhaft sozusagen bei allen Patienten Galactomannan bestimmt wurde. Und das hat dann auch zu einer massiven Übertherapie geführt, die wir kaum wieder zurückdrängen konnten. Deswegen ist in der neuen S3-Leitlinie steht das ja auch sozusagen, sind die Cut-offs dann entsprechend der Literatur höher genommen worden. Früher habe ich immer gedacht, je mehr Diagnostik, desto besser, weil je mehr ich Informationen habe, desto besser kann ich sozusagen meine Entscheidung treffen. Aber wir wissen, gerade bei Markern, die halt nicht sonderlich gut sind, habe ich dann falsch positive Befunde und dann kann genau das Gegenteil passieren. Also wir haben das jetzt so gemacht, wenn wir einen neuen Marker testen, oder einführen, wird der immer für ein paar Monate getestet und dann werden die Daten sich angesehen und dann wird darüber entschieden, ob wir den im Klinikum implementieren oder nicht. Also nicht nur für die Infektiologie, sondern generell für alle Fachgebiete. Gibt es bei euch oder gab es bei Helios bestimmte Tests, wo ihr gesagt habt, nein, die wollen wir nicht, die halten wir für zu unsicher? Oder dass ihr vielleicht sogar wieder was abgeschafft habt?
Nee. Aber wir haben natürlich über die Wertigkeit von CRP und PCT und diese Galactomannan Multiplex sehr viel aufgeklärt. Wir haben ja eine wirklich gute Mikrobiologie mit Professor Rüssmann und Herrn Lefmann aus dem Behring gibt es da und die haben sich sehr viel auch wissenschaftlich damit beschäftigt und gerade Multiplex ist eben etwas, du hast es schon angesprochen, was in der Hand des Erfahrenen und desjenigen, der sich wirklich auskennt, sehr, sehr wertvoll ist. Und ich persönlich finde ein relativ gefährliches Tool in der Hand dessen, der sich nicht auskennt, weil das führt definitiv zu einer Übertherapie und auch dieses hektische Bestimmen von Infektionsparametern bei Patienten, die gerade frisch postoperativ sind und dann natürlich ein hohes CRP haben und wo dann die perioperative Prophylaxe bis zum Get-No verlängert wird, weil der hat ja so ein hohes CRP. Also man ist, genau wie du, ging es mir so, dass ich am Anfang gedacht habe, je mehr Diagnostik wir machen und je genauer die ist, desto besser ist das. Und man stellt dann mit der Zeit fest, dass das gar nicht unbedingt so ist. Und auch dieses immer wieder PCT bestimmen zum Beispiel, das ist ja auch so eine Krankheit, die man aus den Leuten so schwer wieder rausbekommt, denn das hat nicht so eine Wertigkeit, leider muss man sagen, wie man es am Anfang gehofft hat. Auch das ist ja etwas, wo man am Anfang mal gedacht hat, boah, jetzt endlich weiß ich, wenn das hoch ist, dann ist es ganz sicher eine bakterielle Infektion. Aber erstens mal, was ist hoch bei dem Patienten? Habe ich einen Ausgangswert? Habe ich keinen? Habe ich einen Verlaufsparameter? All das sind ja Dinge, die eben nicht einfach so gehen. Und ich habe in einem Podcast, einen, den ich sehr gerne mal gehört habe, eben auch so einen Vergleich gehört, dass man sich ja auch nicht mehr eine Krebstherapie von jedem machen lassen würde und dass er es interessant fand, dass Antibiotikatherapie eben jeder machen darf. Und dass man doch, wenn wir das alles jetzt mal so ein bisschen zusammentragen, was wir hier erzählt haben, dass es eigentlich sehr viel mehr Experten dafür geben müsste, um das eben noch besser zu machen, weil man ja auch, also ich habe immer mehr Demut. Je länger ich mich damit beschäftige, desto mehr weiß ich, was das ist. Und so wie du gesagt hast, wenn man als junger Arzt auf die Station kommt, da gibt es dann so einen Schrank, da stehen die Antibiotika drin und man denkt, was ist das alles? Wie geht das? Und jetzt nehme ich mal einfach, das wird schon gehen. Und je länger man das macht, desto mehr weiß man und desto mehr merkt man, was da eben auch alles Neues kommt. Und deswegen, ja, also zu viel Diagnostik ist definitiv auch nicht gut. Blutkulturen kann man immer nicht genug machen. Da ist jetzt nicht, außer man therapiert den Staph-Epi unkritisch, aber eigentlich, wenn da was drin ist, ist es ja ansonsten schon behandlungswürdig.
Das stimmt. Wobei, wenn man zu viel macht, dann sagen die Intensivmediziner mit Recht immer Patient Blood Management. Aber wir haben da eine Kompromisslösung bei uns gefunden. Also für die initiale Abnahme, wir diskutieren ja auch in den Leitlinien immer, sind das 2 oder 3 Pärchen. Die Frage kommt ganz oft, deswegen bringe ich hier nochmal die Antwort. Da gibt es 2 ältere Studien, die können wir auch verlinken. Die zeigen quasi, also die haben bei den Patienten dann, glaube ich, bis zu 12 Pärchen abgenommen und haben geguckt, wie viele Pärchen brauchen sie, um quasi alle, die man mit diesen 12 noch detektieren könnte, um alle zu erfassen. Und da war es tatsächlich so, mit 2 Pärchen hat man, glaube ich, 85% der Bakteriemien erfasst und das dritte Pärchen hat nochmal knapp 10% dazugebracht. Aber um sozusagen die letzten 5% noch zu füllen, das ist ja oft das Pareto-Prinzip, hätte man dann sozusagen extrem viele Blutkulturen machen müssen. Also deswegen sagen wir für die Initialabnahme gern 3 Blutkulturpärchen, aber für Verlaufsblutkulturen machen wir bei Staph aureus Bakteriemie zum Beispiel nur eine. Wobei das auch schon diskutiert wird.
Ein Pärchen,
ja.
Okay.
Ihr macht mehr offensichtlich.
Also bei uns gibt es 2 oder 3. Also eins ist für mich keins. Aber das ist natürlich, wenn ich dich jetzt höre, ich halte ja sehr viel von deiner Meinung, dann muss ich vielleicht doch nochmal drüber nachdenken. Also für mich ist Minimum sind 2.
Also ich glaube, da gibt es kein richtig und kein falsch. Tatsächlich sind 2 besser. Da gibt es auch Daten dazu, dass 2 besser sind. Aber das hängt eben immer davon ab, dieses Patient Blood Management, was da immer diskutiert wird, und das sind halt sozusagen, wenn man 3 Pärchen nehmen würde, wäre es absolut zu viel. 2 Pärchen, wie gesagt, könnte ich sicherlich auch damit gehen. Hängt natürlich von der klinischen Situation ab. Wenn das ein Patient ist, der Fremdkörper hat, wo ich mir nicht sicher bin, ob das eine komplizierte Staph aureus Bakteriemie, aber ob das eine persistierende ist und der vielleicht auch verzögert angesprochen hat, dann müsste man die auch wiederholen. Es gibt sogar Daten, die zeigen, dass man, das gibt dieses Skip-Phänomen, dass man sozusagen bei den Verlaufsblutkulturen am 3. Tag negativ sein kann, aber am 5. Tag, wenn man dann nochmal abnimmt, ist es wieder positiv. Also ich denke auch der klinische Verlauf, wenn der wieder schlechter wird, ganz klar, dann muss man auch nochmal Blutkulturen entnehmen. Aber es ist nicht in Stein gemeißelt. Also wir hatten uns nur darauf geeinigt, um sozusagen die meisten Blutkulturen zum Beginn zu haben, weil da haben wir ja die ganz entscheidende Information.
Aber der Blutverlust des Intensivpatienten durch Blutentnahmen ist ja schon nicht unerheblich, wenn man sich das einmal so anguckt. Das kommt also ja nicht nur durch die Blutkulturen, sondern es ist ja auch das ganze andere, was abgenommen wird, die regelmäßigen BGAs. Also da muss man schon, wie du sagst, irgendwie einen Weg dazwischen finden.
Ne? Und weil wir über Diagnostik auch noch gesprochen haben, für die Shownotes wollte ich dann auch noch mal verweisen auf Klug Entscheiden in der Infektiologie. Da gibt es nämlich auch schöne Empfehlungen zur richtigen, auch zur Blutkulturdiagnostik und auch zu unsinniger infektiologischer Diagnostik. Mir fällt als Pneumologe da immer gleich die Chlamydien-Serologie ein, die nicht mehr gemacht werden soll. Und das haben wir tatsächlich erreicht. Also Chlamydien-Serologie wird bei unserem Klinikum bei Pneumonie nicht mehr gemacht. Aber dann kann man sich auch eines Tricks bedienen. Und wir sprechen viel mit den Mikrobiologen. Und wenn wir bestimmte Dinge nicht wollen, die bieten sie zwar weiterhin an, weil sie meinen, sie möchten sie gern anbieten, aber da steht dann dahinter quasi, wenn man das anklickt, wollen Sie das wirklich sozusagen? Das ist bei deren der Erkrankung nicht indiziert. Und das hat tatsächlich etwas gebracht. So, zum Schluss würde ich sagen, werden wir noch mal ganz konkret. Was sind aus deiner Sicht so die wesentlichen Fehlindikationen aus deiner klinischen Erfahrung heraus für Antibiotika, wo du dann sagst, also das sieht man immer wieder und hier hat man eine Low-Hanging-Fruit, da muss ich drauf achten.
Die verlängerte perioperative Prophylaxe ist, glaube ich, das, was uns allen als allererstes einfällt und wo man ja, wenn man sozusagen ein frisches Haus übernimmt, wo eben noch nicht viel ABS gelaufen ist, auch als erstes dann Antibiotikamengen reduzieren kann. Und dann die Dauer über eine bestimmte Länge raus, über 7 Tage, da brauchst du wirklich eigentlich inzwischen, muss man sagen, eine gute Indikation. Wir wissen ja sogar, dass, sagen wir mal, bei einer jetzt nicht ausgebrannten Lungenerkrankungen auch beim Pseudomonas nicht mehr unbedingt 14 Tage sein muss, was wir ja auch alle mal geglaubt haben. Und dann so Kombinationen von Piperacillin, Tazobactam mit Metronidazol oder Meropenem mit Metronidazol ja auch gerne gesehen, weil man ja noch die Anaerobie abdecken muss. Etwas, ein Wort, wo ich Nackenschläge von der mir lehrenden Mikrobiologin bekommen hätte. Man deckt nicht ab, sondern man behandelt, ne? Und deswegen, das sind so auch die Klassiker, die man sieht, oder die in der Lunge behandelte Enterokokke zum Beispiel oder die Candida bei der nosokomialen Pneumonie. Das sind so eigentlich die Klassiker, die einem am häufigsten auffallen. Oder unsinnige Kombinationen. Das ist ja auch, Clindamycin wird ja gerne immer mal wieder so dazugegeben, weil es ja so gut knochengängig, auch ein Zopf, der ja 2019 eigentlich abgeschnitten worden ist, dass die Knochengängigkeit von Clindamycin lange nicht so ist, wie uns das mal eingeredet worden ist. Das sind auch so Sachen. Und wenn man dann fragt, und welchen Erreger genau willst du jetzt damit auch noch erreichen, den du bei deinem anderen Antibiotikum nicht mit dabei hast, dann sind die Leute meistens so, ja. Und wenn du dann versuchst zu erklären, dass der ja schon in der ersten Therapie mit drin war, dann ist das eben eigentlich der Klassiker. Das ist so das, was ich am häufigsten sehe an den, sagen wir mal jetzt, wirklich breiteren, in der breiteren Menge. Und dann gibt es natürlich schon, ja, doch auch der Hämato-Onkologe, der denkt, dass wenn er eins von den ganz neuen Antibiotika gibt, dass er dann seinen Patienten doch was Besseres getan hat. Das hatten wir ja auch etabliert, dass der ABS-Hausbeauftragte Kenntnis gekriegt hat davon an manchen Häusern, wo man das einführen wollte, wenn die Reserveantibiotika gegeben worden sind. Und dann hat man mal nachgefragt, und dann war das zum Beispiel so eine Antwort, wo man gedacht hat, ja, ruf mich doch an. Ich kann dir doch auch ohne das helfen.
Das stimmt. Also kann ich alles gut nachvollziehen, was du genannt hast. Das wäre mir jetzt auch als Antwort auf diese Frage eingefallen. Ich möchte nur noch eins ergänzen, die asymptomatische Bakteriurie. Wir haben ja in den letzten Jahrzehnten, eigentlich in den letzten 20 Jahren gelernt, dass die asymptomatische Bakteriurie gerade bei älteren Patientinnen eher der Normbefund ist und dass das nicht therapiepflichtig ist, wenn nicht gleichzeitig wirklich klinische Zeichen eines Harnwegsinfektes vorliegen. Und das ist übrigens auch ein sehr gutes, eine sehr gute Fragestellung für ein Diagnostic Stewardship-Projekt, denn wer viele Urinkulturen anlegt, der wird viel asymptomatische Bakterien finden und der wird viel unnötige Therapien haben. Dazu gab es auch Studien, die so im letzten halben Jahr publiziert wurden, und von der MHH habe ich jetzt gehört, gab es auch ein Projekt sozusagen, die Urinkulturen nach unten zu fahren, um da eben unnötige Antibiotikatherapien zu vermeiden. Also das sicherlich auch noch, wenn Zuhörerinnen und Zuhörer nach Themen suchen, die sie in ihrem ABS-Team bearbeiten wollen, dann wäre das auch etwas, wo man wahrscheinlich viel erreichen kann. Ja, also wir haben wirklich eine spannende Diskussion gehabt. Die Zeit vergeht wirklich wie im Fluge. Ich würde dich nochmal bitten, wie ich das immer tue, am Ende nochmal die drei wichtigsten Do's und Don'ts Antibiotic Stewardship aus deiner Sicht zusammenzufassen, wenn du nur drei Dinge mitgeben könntest. Du kannst es auch gern nochmal aufteilen zwischen sozusagen ABS-Struktur aufbauen und ABS, worauf achte ich, wenn ich vor dem Patienten stehe. Aber was wären aus deiner Sicht die jeweils drei wichtigsten Botschaften?
Also sozusagen für mich, für den Antibiotic Steward, die wichtigste Botschaft ist, rede mit den Leuten. Also nimm die Menschen mit denen du arbeiten möchtest. Und zwar von Anfang an. Setz dich nicht in deinen Turm. Gut, am Anfang musst du dich in den Turm setzen und die Leitlinien erstmal selber kennenlernen. Aber wenn du sie dann für dein Haus weiterentwickeln möchtest, musst du mit den Leuten reden und sie alle mitnehmen. Und zwar wirklich alle. Und ich habe eine gute Erfahrung auch gemacht, dann die Pflegekräfte auch mitzunehmen. Das ist das eine. Das zweite, auf keinen Fall zu wenig Diagnostik machen. Gut, wir haben darüber geredet, wie viele Blutkulturen kann man in einem gesunden Menschen entnehmen, bevor er blutleer ist. Jetzt auch nicht so. Aber zum Beispiel das Unterlassen von Blutkulturen, wenn ein Patient tachykard ist, tachypnoisch und Fieber hat, da muss immer Blutkulturen abgenommen werden und dann kenne deine Resistenzen. Darüber haben wir auch noch zu wenig gesprochen oder die Zeit ist zu schnell vergangen, um darüber eben auch zu reden. Kenne die Resistenzen deines Krankenhauses, kenne die Leitlinien für die initiale empirische Therapie, was bei der Erkrankung ist und fokussiere dich wirklich auf eine Krankheit. Versuche rauszufinden, welche Erkrankung das ist und fokussiere nicht einfach Fieber. Das ist auf keinen Fall richtig.
Sehr gut. Und speziell sozusagen nochmal von den anderen Dingen, wenn du vor dem Patienten stehst, wie du sozusagen vorgehst, zu prüfen, ob der Antibiotikatherapie rational ist.
Ich gucke mir das gesamte Labor an, ich gucke mir den Patienten an und ich gucke mir an, was für Mikrobiologie ist und ich gucke mir die Röntgenbilder an. Und Röntgen haben wir auch gar nicht drüber gesprochen. Irgendwie genau. Ausreichendes Röntgen, vor allem in, also Röntgenthorax nicht nur in einer Ebene, sondern auf jeden Fall in zwei. Gibt es eine Sonographie? Eigentlich gehört dazu, einmal von Hacke bis Nacke angucken und auch der Klassiker, keine Diagnose durch die Hose. Ne? Gucken Sie sich auch die Beine gerade von den älteren Menschen an. Da ist ja schon das ein oder andere Erysipel übersehen worden, wenn man die Socken angelassen hat. Also der Infektiologe, der ABSler, sollte einen ganzheitlichen Blick auf den Patienten haben und sich nicht eben dann, ich habe zwar einerseits gesagt, du sollst dich fokussieren, aber bis du zu diesem Fokus kommst, den du therapierst, solltest du einmal den gesamten Patienten angucken und nicht nur das Labor.
Das finde ich auch wichtig. Vor allen Dingen, ich gucke auch immer nach Katheterliegezeit auf der Intensivstation. Da hat man über einen Katheterwechsel manchmal schon viel, viel Antibiotika gespart.
Und die Urinkatheter, weil du es so schön gesagt hast mit der asymptomatischen Bakteriurie. Etwas, was man durchaus als ABSler machen kann. Einfach mal zu fragen, warum hat der Patient jetzt genau einen Blasenkatheter?
Das ist auch ein sehr, sehr kluger Hinweis nochmal. Ich glaube, da kann man auch viel tun, indem man einfach den Stellenwert oder die Indikation aller Katheter, die in diesem Patienten sind, die ja Eintrittspforten sind für Infektionen, kritisch hinterfragt. Das sage ich auch immer den jungen Assistenzärzten. Fragen sich jeden Tag bei der Visite, was sie ziehen und was sie absetzen können. Ja, vielen herzlichen Dank. Also ich habe einiges mitnehmen können. Ich fand auch den Tipp mit der Unternehmenskommunikation, fand ich super. Da bin ich noch gar nicht drauf gekommen. Das können wir auch mal machen. Und wir hatten sowohl über die Strukturen gesprochen, wie man Widerstände überwindet. Du hattest nochmal darauf hingewiesen, wir müssen mit den Kollegen reden, wir müssen sie mitnehmen, um so ein Change Management zu erreichen. Wir haben über den Patienten gesprochen und wir haben über einige Studien gesprochen, die werden wir wieder in die Shownotes stellen. Und vielleicht an der Stelle nochmal ein Hinweis, wenn Sie ABS begeistert sind und wenn Sie sich für Infektiologie begeistern. Wir haben auf der Jahrestagung der Paul-Ehrlich-Gesellschaft im Oktober in Weimar eine neue Sektion gegründet, Antibiotic Stewardship. Die ist sozusagen nicht zementiert für irgendeine Fachdisziplin, für irgendeinen Facharzt, sondern für alle, die sich für dieses Thema interessieren. Die Paul-Ehrlich-Gesellschaft ist ja klassisch interprofessionell. Da sind ja Pharmazeuten, Mikrobiologen, Kliniker, Naturwissenschaftler, also alle um das Thema Infektionsmedizin, Infektionstherapie herum, die hier forschen und arbeiten. Herzlich willkommen. Und Irit, wie gesagt, leitet diese Sektion. und wir freuen uns über neue Mitglieder, die sich einbringen in die Diskussion und das ganze Feld sozusagen voranbringen und sich dann auch untereinander vernetzen. Das ist ja immer ganz wichtig bei einem solchen interdisziplinären Fach. Ja, vielen Dank, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, für Ihr Interesse. Bleiben Sie uns treu. Sie bekommen auch CME-Punkte, wenn Sie die Fragen beantworten. Und wenn Sie uns noch nicht abonniert haben, würde ich mich freuen, wenn Sie es tun. Und wir freuen uns natürlich immer über Feedback. Dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag und viel Erfolg beim Versorgen Ihrer Patienten. Und dir vielen Dank für das Gespräch, Irit.
Sehr gerne.
Das war der Infektiologische Klinik-Podcast des Consilium Infectiorum. Vielen Dank, dass Sie reingehört haben. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen und freuen uns über Ihre Bewertung oder Feedback an klinik@infectofarm.com. Die E-Mail-Adresse finden Sie auch in den Shownotes. Empfehlen Sie den Podcast gerne Ihren Kollegen, denn Wissen wirkt, wenn man es teilt. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge, Ihr Team von Infectofarm.